Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Ulrich Beck, emeritierter Soziologe an der Universität München, weltweit gefragter Wissenschaftler. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Beck, 25 Jahre ist es nun her, dass Ihre Studie Risikogesellschaft erschienen ist, damals noch im Zeichen der radioaktiven Wolke von Tschernobyl. Waren Sie sich eigentlich damals schon bewusst, dass es sich um eine bahnbrechende Studie handeln würde?
Ein junger Wissenschaftler, der ich damals ja noch war, ist immer voller Hoffnung. Und das Experiment war aus meiner Sicht auch sehr radikal, weil ich ja nicht nur meine Profession herausgefordert habe mit einem solchen Entwurf, sondern auch die Öffentlichkeit, die öffentliche Diskussion konfrontiert habe mit Thesen, die zwar möglich waren, aber dennoch in der Summe, nämlich dem Hinweis, dass wir mit Risiken konfrontiert sind, die sich der Kontrolle unserer Institutionen entziehen, doch weit über das hinausgeht, was man so von einem Wissenschaftler erwartete. Dass das solche Folgen haben würde, war nicht abzusehen, aber das liegt natürlich auch daran, dass überraschenderweise die Wirklichkeit mir zugespielt hat.
Dass Tschernobyl ausgebrochen ist und es da ja einen riesigen Aufruhr deshalb gab und jeder natürlich dann über Risiken gesprochen hat.
Das ist das eine, aber das Drehbuch, das sich gleichsam aus einer inneren Logik im Umgang mit diesen Risiken als möglicher Zukunft, die wir antizipieren müssen und die gleichzeitig aber eben eine Katastrophe vorhersagt, dieses Szenario, dieses Drehbuch hat ja dann immer wieder Formen des Nachspielens, sozusagen der Wiederneuaufführung erlebt in vielfältigen Formen, also von der BSE-Krise über die Finanzkrise bis in den Terrorismus hinein. Und das Interessante ist ja daran, dass in der Tat sozusagen eine gewisse Logik schon in dieser ersten Entwicklung sichtbar wurde, die dann variiert wurde. Kann ich sagen, dass die sozusagen durchgängig immer gleich abläuft, aber doch, dass wesentliche Elemente, etwa beispielsweise die Frage, inwieweit die Klassenlogik der Verteilung von Reichtümern noch greift oder wie weit sie unterlaufen und korrigiert wird durch die Verteilung von Risiken, sich als durchgängiges Thema erwiesen haben.
Ja, jetzt wollen wir mal uns einige Thesen näher anschauen, dieses Buches, das damals vor 25 Jahren erschienen ist. Würden Sie einen Satz wie Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch heute nochmal formulieren?
Ja, ich formuliere ihn heute, würde ihn etwas abändern, denn von Smog kann man natürlich sich noch verabschieden. Man kann sich sozusagen irgendwo zurückziehen auf eine Insel oder eine schöne Landschaft, in der man dem nicht so ausgesetzt ist. Mit Radioaktivität, das haben wir damals erlebt, mit der Tschernobyl-Wolke ist es schon schwieriger. Und mit den Finanzrisiken ist es nochmal in einer anderen Weise schwierig. Aber das Überzogene an dem Argument muss gleichzeitig nochmal deutlich gemacht werden, indem ja tatsächlich beispielsweise Umweltrisiken, aber auch Finanzrisiken, die Menschen nochmal spalten, sozusagen neue Arten von Gegensätzen und Ungleichheiten erzeugen, sodass es eigentlich eine doppelte Dynamik ist. Auf der einen Seite sind gerade die Ärmsten am radikalsten etwa von Umweltrisiken weltweit betroffen. Auf der anderen Seite, wenn man sozusagen die Katastrophe zugespitzt denkt, dann gibt es kein Ausweichen mehr, sodass wir zwei Dynamiken zugleich haben. Einerseits etwas, was uns verbindet, was ich heute sozusagen ein kosmopolitisches Moment der Weltrisikogesellschaft nennen würde, ein Element der Vereinigung, und gleichzeitig sozusagen das Aufbrechen von Gegensätzen, von Gerechtigkeitsfragen, wie wir sie vorher noch gar nicht gekannt haben.
Sie hatten damals schon in der Risikogesellschaft von unterschiedlichen Logiken gesprochen. Unter anderem haben Sie formuliert, während in der Industriegesellschaft die Logik der Reichtumsproduktion die Logik der Risikoproduktion dominiert. So schlägt nun in der Risikogesellschaft dieses Verhältnis um. Mit anderen Worten, die Logik der Risikoproduktion dominiert diejenige der Reichtumsproduktion. 25 Jahre später.
Ja, das ist immer noch richtig. Die Risikoproduktion ist ja dadurch gekennzeichnet, dass gerade die zunehmende Reichtumsproduktion jetzt Folgen hat, die weit über das hinausgehen, was wir ursprünglich antizipiert haben. Also etwa der Klimawandel und die potenzielle Klimakatastrophe entsteht ja nicht deswegen, weil die Moderne in eine Krise geraten ist, sondern weil sie immer besser wird, weil wir immer mehr Autos immer weiter in der Welt verbreiten und auf diese Art und Weise gerade das Umweltproblem erzeugen. Das heißt, die Risikoproduktion auch gerade in ihrer Reichweite und in ihrer katastrophalen Dynamik ist sozusagen eine Funktion der Reichtumsproduktion. Zugleich wird dadurch die Reichtumsproduktion unter einen Schatten möglicher Katastrophen oder permanenter Zerstörung gestellt, die sich auch wiederum unseren Begriffen entzieht. Nehmen Sie nur das Beispiel, wie lagern wir die Reststoffe der Kernenergie? 10.000 Jahre strahlen diese Materialien und gleichzeitig sind wir noch nicht mal in der Lage, heute abzusehen, ob wir eine Sprache entwickeln können, die Menschen, die davon in Zukunft in 10.000 Jahren betroffen sind, überhaupt verstehen werden. Nicht das zeigt diese Diskrepanz zwischen auf der einen Seite Reichtumsproduktion, die immer noch in relativ kurzzeitigen Dimensionen denkt, und auf der anderen Seite Risiken, die uns vor völlig neue Herausforderungen stellen.
Das sind ja Beschreibungen von Risiken, die Sie zunächst vornehmen, aber gleichzeitig geht da doch auch immer ein bestimmtes normatives, ethisches Moment ein. Damals hatten Sie geschrieben, Risikofeststellung sind die Gestalt, in der die Ethik in den Zentren der Modernisierung wieder aufsteht. Das heißt, zunächst mal scheint es nur so, als seien das Beschreibungen, aber diese normativen Wertungen gehen durchaus ein.
Ja, Risikoaussagen haben immer Voraussetzungen über die Grenzen des Zumutbaren, über die Grenzen dessen, was wir in einem bestimmten Werthorizont für bedeutsam und hinnehmbar erachten oder nicht. Das sind allerdings Wertungen, die die Wissenschaftler oder sagen wir die Politiker oder die Institutionen vollziehen, nicht notwendigerweise der beobachtende Soziologe. Der beobachtende Soziologe weist nur darauf hin, dass die große Mathematik, das große Spiel mit der Mathematik, das die Risikoforscher uns täglich vorführen, nur begrenzt über die Sachlichkeit Auskunft gibt. Tatsächlich haben wir es eben auch mit Hintergrundwertungen zu tun, die in diese Mathematik einfließen und die vielleicht stärker von einer soziologischen Position aus sichtbar gemacht werden müssen und können. Ist es aber wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es dabei letztlich eben auch in der Gesellschaft um Wertentscheidungen geht. Was wollen wir hinnehmen und was wollen wir nicht mehr hinnehmen? Das sind Fragen, die man nicht an Risikowissenschaftler delegieren kann, sondern das muss demokratisch entschieden werden unter Beteiligung der Bevölkerung.
Grundsteine dieser ökologischen Ethik werden sozusagen vorgestellt, aber wie die Grundsteine zusammengebaut werden, ist dann der öffentlichen Diskussion der Politik überlassen.
Ja, so ist es. Also ich meine, insbesondere die Soziologen in Deutschland sind sehr zurückhaltend, was Wertaussagen oder auch politische Programme betrifft. Wenn ich mit diesen Thesen beispielsweise in Asien hausiere und dort Vorträge halte oder auf Konferenzen auftrete, dann ist immer die Frage, wie können wir das denn beantworten? Welche politischen Antworten bieten Sie? Und ganz selbstverständlich übrigens auch aus dem Kreis der Soziologen und Sozialwissenschaftler, die das als eine Verpflichtung sehen. In Deutschland ist man da sehr zurückhaltend und man wird sehr einsam, wenn man bemüht ist, auch sozusagen normative und politische Antworten auf diese Herausforderung zu geben. Und was hinzukommt, es fehlt auch sozusagen die Professionalität, weil diese Art von Diskurs in unserer akademischen Welt ganz unüblich geworden ist.
Womöglich hängt das auch damit zusammen, dass eben in der deutschen Diskussion bestimmte Erfahrungen Da waren auch mit dem Scheitern soziologischer Großtheorien. Und man sich da nicht so gerne vorwagt, sozusagen, auf diesen Punkt. Sie haben sich ja damals vorgewagt in der Risikogesellschaft. Und es ging damals nicht nur um ökologische Risiken, sondern es geht auch um einen Abschied von Stand und Klasse, also von sozialen Ordnungskategorien, die bis dahin die Soziologie bestimmt haben. Und Sie haben damals diese Individualisierungsthese, inzwischen weit bekannt, formuliert. Also nicht mehr Stand und Klasse, sondern Individualisierung ist das Thema. Nun könnte man aber sagen, Individualisierung und Risikoproduktion gehen ja nicht einfach ineinander auf. Die Ursachen für Externalisierung von ökologischen Risiken und die Ursachen für Individualisierung der Lebenslagen mögen ja ganz unterschiedliche sein. Dass zwei Prozesse parallel laufen, bedeutet ja noch nicht, dass sie die gleiche Ursache haben. Wie sehen Sie dieses Verhältnis?
Nein, das ist völlig richtig. Das wäre auch ein Fehler anzunehmen, dass sie die gleichen Ursachen haben. Allerdings ist es so, dass meine Theorie, und wir müssen einen Moment sozusagen auf die Theoriearchitektur eingehen, davon ausgeht, dass die erste Moderne, also die industriegesellschaftliche, nationalstaatlich organisierte, auf Klassen oder Schichten, also Großgruppen beruhende Gesellschaftsformation, in der wir eigentlich immer noch denken, dass diese durch ihre innere Dynamik einen Prozess in Gang gesetzt hat, der die Grundlagen dieser Gesellschaftsformation, dieses ganzen Typus aufhebt, bis in die Institutionen hinein. Das heißt, meine Theorie ist nicht so sehr eine Strukturtheorie oder eine Theorie, die versucht, die Reproduktion von Strukturen und Herrschaftsformen nachzuzeichnen, sondern sie ist eine Prozesstheorie, die zeigt, wie beispielsweise durch Risiken oder durch Individualisierung oder, um gleich noch den nächsten Punkt hinzuzunehmen, Globalisierung oder Kosmopolitisierung, die bisherigen Institutionen von innen her relativiert werden, unter Druck geraten und plötzlich sozusagen sich öffnen müssen für andere Prozesse. Am Beispiel der Individualisierung, die Sie erwähnt haben, argumentiert Individualisierung ist nicht, wie das häufig in der Öffentlichkeit wahrgenommen, jetzt ein Tanz aller um das Ego, nicht sozusagen eine Ego-Gesellschaft in diesem Sinne, sondern es ist angelegt in den Institutionen, in den Grundrechten. Zivile, politische, soziale Grundrechte sind an das Individuum adressiert. Es ist angelegt auch in der Marktdynamik, also ganz fundamentale Prozesse der modernen Gesellschaft heizen diesen Individualisierungsprozess immer wieder an. Und das bedeutet, dass man etwa in Familien ganz andere Formen des Zusammenlebens praktizieren muss und dass Individualisierung nicht sozusagen als etwas begriffen werden kann, das jetzt von den Individuen selbstverständlich und in eigener Regie vorangetrieben wird, sondern etwas, was von den Institutionen sozusagen als ein fundamentaler Prozess der Selbstveränderung der Moderne angelegt ist.
Sie haben ja in der Risikogesellschaft in diesem Buch damals vor 25 Jahren sehr starke Thesen, auch Thesen, die auf Widerspruch gestoßen sind, von sich gegeben. Etwa die Formulierung, Risikogesellschaften enthalten in sich eine grenzensprengende basisdemokratische Entwicklungsdynamik. 25 Jahre später, was meinen Sie?
Diese Formulierung kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, aber ich kann sie nach wie vor unterschreiben. Sie hat sozusagen sogar eine andere Dimension angenommen. Wenn wir damals war die Risikogesellschaft zwar auf der einen Seite auch schon im globalen Rahmen, jedenfalls im transnationalen Rahmen gedacht, aber die Dynamik wirklich globaler Risiken stand mir noch nicht vor Augen. Und ich erinnere mich gut daran, wie ich das erste Mal überhaupt von globalen Risiken, ich glaube Weltrisiken oder so etwas ist in dem Buch schon die Rede, wie ich, da war mir etwas unheimlich dabei, weil ich dachte, das geht eigentlich auch über den Horizont dessen, was du sozusagen als Person begreifen und verantworten kannst, hinaus. Inzwischen ist das ja zu einer Alltagserfahrung geworden und man muss hinzufügen, so beunruhigend und irritierend diese permanente Folge von immer wieder neuen Großrisiken ist, nicht? Terrorismus, Finanzkrise, Klimawandel. Als Soziologe kann ich mich ein Stück davon distanzieren und bemerke, dass neben dieser Dynamik, die uns ja fundamental in Frage stellt, auch etwas geschieht, was wir in dem Maße gar nicht vorhergesehen haben, nämlich plötzlich beginnen Kulturen, Staaten, Gesellschaften, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben wollen, aufeinander zuzugehen und wenigstens augenblicksweise eine Kooperation anzustreben. Ich erinnere mich noch, wie nach dem 11. September, also dem Terroranschlag in New York, die französische Zeitung Le Monde titelte: Wir alle sind Amerikaner. Und das in Frankreich. Also es gibt sozusagen eine Dynamik. Ich würde sagen, das ist sozusagen dieser basisdemokratische Optimismus, der vielleicht zeitgebunden noch aus den 80er, 90er Jahren stammt, der aber hier mit einer neuen Dynamik sogar weltweit greift, weil plötzlich zumindest die Regierungschefs sich treffen und feststellen, wir wollen zwar irgendwas Gemeinsames machen und wir reden auch, dass es unsere Absicht ist, aber wir kommen irgendwie nicht zusammen. Und diese Art sozusagen von basisdemokratischem Suchen nach einem Punkt, wo Entscheidungen über Grenzen hinweg möglich ist, ist tatsächlich eine der charakteristischen Dynamiken der Risikogesellschaft, die wir heute auch nachdrücklich beobachten können.
In Ihrem Buch ist viel von Risikoproduktion die Rede, von Individualisierung, und darauf hat sich die Diskussion vor allem auch bezogen. Andere Teile sind weniger ins öffentliche Bewusstsein geraten, etwa das, was Sie über die Wissenschaft schreiben. Und das finde ich sehr interessant, was Sie da schreiben, nämlich unter dem Titel Wissenschaft jenseits von Wahrheit und Aufklärung. Auch das schon wieder relativ provokativ, wie Sie das schreiben. Etwa formulieren Sie, die Wissenschaftspraxis hat die Wahrheit verloren. Sie ist zu einer Tätigkeit ohne Wahrheit geworden. Und der bislang vernachlässigte Verwendungszusammenhang wissenschaftlicher Ergebnisse gewinnt nun hypothesenbildende Bedeutung, und die gesellschaftliche Verwendung beginnt mitzubestimmen, was als Erkenntnis gilt und was nicht. Das sind ja relativ selbstkritische Sätze eines Wissenschaftlers. Werden daraus seit 25 Jahren Konsequenzen gezogen?
Nein, ich glaube, das wird immer sichtbarer. Wir erleben ja in den Universitäten, dass die absolute Priorität, Forschungen mit wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten zu verbinden, ja möglicherweise schon vorherzusagen, wie irgendwelche Forschungen potenziell nutzbar sind, obwohl das ja gerade völlig unmöglich ist und eigentlich auch die Kreativität und damit eigentlich auch die Produktivität und möglicherweise langfristig auch den wirtschaftlichen Nutzen von Forschung sehr stark relativiert. Ich würde ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht mehr, dass das in dieser Form da drin steht. Wir haben inzwischen einen Forschungszusammenhang, der sich auch mit diesen Themen befasst hat. Da ist etwas konkreter dann auch sichtbar geworden, die Bedeutung der vielfältigen Arten des Nichtwissens in der Wissenschaft. Also nicht nur des Nichtwissens in dem Sinne, dass es überwunden werden kann und dass wir in Zukunft sozusagen besseres Wissen haben, sondern des Nichtwissens, was gerade durch bessere Wissenschaft erzeugt wird, indem man immer mehr sieht, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir tun. Für Risiken ist das ganz zentral. Und es gibt viele Beispiele, in denen sichtbar wird, dass das, was niemand überhaupt antizipiert hat, dass das dann schließlich zur Quelle der großen Unruhen und der Erschütterungen in der ganzen Welt wurde. Das macht deutlich, dass wir sozusagen, dass dieses Nichtwissen auch sozusagen als nicht gewusstes Nichtwissen, unknown unknowns, wie sich das inzwischen im Englischen formuliert, oder man könnte auch sagen ironisch im Bayerischen, weil wir alle immer irgendwie englische Ausdrücke gebrauchen, dass das eine so fundamentale Bedeutung für den wissenschaftlichen Prozess gewinnt, hat sich sehr bestätigt.
Anderes ist über die Wissenschaft inzwischen zum Alltag geworden, etwa die Tatsache, dass wir es nicht mehr mit einem Experten zu tun haben, sondern immer auch mit dem Gegenexperten, dass da also eine gewisse Entzauberung stattgefunden hat. Wir haben es also nicht nur mit der Risikoproduktion und der Entzauberung von Wissenschaften zu tun, sondern auch mit bestimmten Formen der Gegenwehr. Und auch dazu sagen Sie vor 25 Jahren etwas, und manchmal scheint es so, als sei das ein aktueller Kommentar zu Stuttgart 21, was Sie da schreiben. Ich zitiere: Das Stück mehr an wahrgenommener Demokratie erzeugt immer neue Maßstäbe und Ansprüche, die bei aller Erweiterung die Stimmung wiederum in ein Ungenügen an dem Stillstand und autoritären Charakter der herrschenden Verhältnisse umschlagen lassen. In diesem Sinne bedarf die durchgesetzte Demokratie, in der sich die Bürger ihre Rechte bewusst sind und diese mit Leben füllen, eines anderen Politikverständnisses und anderer politischer Institutionen als die Gesellschaft auf dem Wege dahin. Ja, Herr Beck, ziemlich hellsichtig, dieser aktuelle Kommentar, den Sie da abgegeben haben vor 25 Jahren.
Wage ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Das ist in der Tat eine, aber auch wiederum in der Logik des Argumentes, das ich entwickelt habe, durchaus angelegte Konsequenz. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass sozusagen Demokratisierung ein Prozess ist, der nicht an irgendeinem bestimmten Punkt Halt macht, sondern der fortschreitet. Nicht linear, aber doch in vielerlei Weise fortschreitet. Dann wird sichtbar, dass in dem Maße, in dem die Bürger das Versprechen, sich zu beteiligen, ernst nehmen, dass sie an die Grenze der Institutionen stoßen, die durch Verfahren, möglicherweise eben auch demokratischem Wege, sich verselbstständigt haben, um ihre Entscheidungen durchzusetzen. Dass das zu einer Kollision führt, ich habe dann ja auch da den Begriff der demokratischen Subpolitik hinzugefügt, also Politik, die im politischen System stattfindet und sich weitgehend an ihre Regeln hält, aber während die Bürger und in vielen anderen Bereichen so etwas wie Subpolitik entsteht, eben gerade aus der Aufmerksamkeit der Bürger heraus, das war im Prinzip in der Theorie angelegt. Es war in Elementen natürlich auch in den 80er Jahren präsent, wo ja doch der Ruf nach Demokratisierung der Demokratie auch sozusagen beflügelte. Aber es bricht jetzt in einer Weise hervor, weil auch, glaube ich, die Institutionen, also das politische System, die politischen Parteien, die ja nicht schlecht sind, man darf das nicht sozusagen immer in einer solch negativen Bewertung sagen, aber sie sind gebunden in ihrem Rahmen und die Probleme halten sich einfach nicht an dieses Schema. Das ist ja durchaus eine Entwicklung, die interessant ist und die für uns spricht und nicht dagegen.
Heiner Müller hat ja mal gesagt, das Leben stört.
Und ja, das ist sozusagen auf eine kurze Formel gebracht. Genau der Punkt, den ich auch zu machen versuche.
Gut, wir machen einen kleinen musikalischen Einschnitt. Herr Beck, Sie haben ja Musik mitgebracht, unter anderem eine Musik eines venezianischen Priesters namens Don Antonio, besser geläufig als Vivaldi. Und da hören wir jetzt das Flötenkonzert Opus 10 Nummer 2. Der Soziologe Professor Ulrich Beck ist heute Studiogast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Gastgeber ist Konrad Ley. Wenn ich recht sehe, Herr Beck, dann haben Sie auf den Bedeutungsverlust der Soziologie in den vergangenen 30 Jahren auf eine ganz spezielle Weise reagiert. Ich erinnere mich an einen Aufsatz von Ralf Dahrendorf, vor 20 Jahren geschrieben in der Zeitschrift Soziale Welt, die Sie ja herausgeben. Und er hat damals davon gesprochen, die Soziologie habe viel von ihrem prickelnden Charme verloren. Verstehe ich Sie richtig, dass Ihre Antwort darauf lautete, dass man nun durchaus neue, durchaus auch markige Begriffe kreieren müsse und da einige originelle Duftmarken setzen solle?
Ja, aber gleichzeitig ist die Soziologie eine historische Wissenschaft und das darf sie nicht vergessen. Ich meine, das ist unser Erbe von Max Weber und eigentlich allen, die Soziologie begründet haben. Und die Gefahr in der Soziologie war immer schon, dass sie sich sozusagen universalistisch einschläfert, dass sie versucht sozusagen eine allgemeine Theorie über alle Epochen zu formulieren und dabei letzten Endes sich in Abstraktionen verirrt, die weder sozusagen die soziologische Diskussion beleben, noch überhaupt die Öffentlichkeit beschäftigen. Ich kann mir eine Soziologie nur vorstellen im Dialog auch mit der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist Teil der Soziologie. Wir haben ja, anders als die Physiker die Chemiker, die ihre Stoffe neutralisieren können und Reagenzglas tun können und schütteln können, haben wir es ja mit lebendigen Menschen zu tun, die selbst Interpretationen über ihre Wirklichkeit im Kopf haben und sogar ganz entschieden vertreten, gegen auch die Soziologie. Und das ist eine besondere Situation. Eine Soziologie muss auf der einen Seite, und das ist schwierig, schon ihre eigene Sprache entwickeln. Man darf nicht glauben, dass diese hochkomplexen Verhältnisse der modernen Gesellschaft immer an Äpfel und Birnen erläutert werden können. Aber sie muss auch über die Fähigkeit verfügen, die Gesellschaft zu faszinieren. Das Selbstbewusstsein, das Nachdenken, die Kritik der Gesellschaft über sich selbst, das heißt die öffentliche Diskussion, anzuregen, zu provozieren und damit auch zum Bestandteil der soziologischen Reflexion zu machen.
Sie versuchen, die Gesellschaft zu faszinieren mit ihren neuen
Begriffsschöpfung. Sie sind damit aber auch auf Widerstand gestoßen. Neue Begriffsschätzung, das begann mit Risikogesellschaft, darüber haben wir gesprochen. Organisierte Verantwortungslosigkeit war so ein Begriff damals, Individualisierungsthese, Fahrstuhleffekt, das ganz normale Chaos der Liebe, alles Buchtitel von Ihnen. Dann natürlich auch die zweite Moderne und zwischendurch taucht immer wieder das Schillern des Starnberger Sees auf. Und da ist dann gesagt worden, etwa von Karl Ulrich Meyer, naja, das ist ja Sozialfeuilleton à la Beck. Wissen Sie, dass Sie polarisierend wirken?
Ja, aber natürlich. Ich meine, das ist so offensichtlich. Insbesondere übrigens auch in Deutschland. Da gibt es auch immer einen Wettstreit zwischen den Kollegen einer Generation, wer sozusagen die Stimme in der Öffentlichkeit auch erhebt und in der Profession. Die Soziologie hat sich eben sehr stark in Deutschland professionalisiert und damit auch ein bisschen von ihrer Farbigkeit und ihrer Lebendigkeit verloren. Das sieht wieder ganz anders im internationalen Raum aus, in dem ich so seit den 90er Jahren sehr präsent bin und auch selbst sozusagen aktiv bin, indem ich beispielsweise auch in London lehre und forsche an der London School of Economics. Und dort guckt man dann auch in anderer Weise auf die deutsche Soziologie und sagt sich, na gut, also sehr professionalisiert, empirisch gut ausgestattet, theoretisch abstrakt und überambitioniert, aber was sozusagen die anregenden neuen Thesen betrifft, relativ dünn und relativ wenig zu sehen, was die sozusagen die innere Beschäftigung mit Fragen betrifft, die über jetzt den nationalen Raum oder den auch Theorieraum der deutschen Tradition hinausreicht.
Verschiedentlich sind Sie gerade auch auf Widerstand gestoßen, etwa mit dieser Individualisierungsthese. Sie ist damals vielleicht vor 25 Jahren auch vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert worden, weil man ja nicht so richtig wusste, ob sie nicht auf unterschiedliche Schichten ganz unterschiedlich wirkt, diese Individualisierung. Und manch einer hat das so als eine Art Beschwichtigungstheorie verstanden. Was sagen Sie zu solchen Kritiken?
Das war ein Missverständnis. Ich gebe zu, dass natürlich mein Interesse an Sprache neutral formuliert, aber auch meine Sehnsucht, sozusagen neue Begriffe und faszinierende Worte zu bilden, weil die Soziologie ja nichts anderes hat als die Sprache. Sozusagen, wir können ja nicht Maschinen bauen, um die Menschen um die Beziehung zu anderen herzustellen. Wir haben nur die Sprache und deswegen finde ich die Sprache ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Gestaltungsobjekt. Aber dadurch ist vieles vielleicht auch nicht so klar formuliert worden im Anfangsstadium, wie es hätte sein können und sein müssen. Individualisierung ist sehr stark zunächst mal an die Institutionen gebunden. Das haben viele Menschen nicht gesehen. Ich habe das vorhin erwähnt, es ist nicht nur eine Sache sozusagen der individuellen Orientierung, der Organisation des Alltags, der Wahlmöglichkeiten, die den Einzelnen offenstehen. Darum geht es auch. Aber es ist soziologisch das Interessante, dass wir es sozusagen mit Institutionen haben, mit Rechtsinstitutionen, die Individualisierung vorprogrammieren. Wenn man das beispielsweise am Familienrecht oder am Arbeitsrecht rekonstruiert, dann kann man sehen, wie die Gerichte und der Staat sich immer mehr zurückhalten, sozusagen in der Frage, was ist nun richtig und falsch, sondern es immer mehr an die Individuen selbst delegieren, die eben jetzt in ihrer eigenen Regie entscheiden müssen, wie sie mit Scheidungsfällen und ähnlichen Situationen umgehen müssen. Also es ist ein institutionalisierter Prozess, den man beispielsweise empirisch nicht nur an den Verhaltensweisen und Orientierungen der Subjekte festmachen kann, sondern für den man erstmal sozusagen eine Institutionenanalyse machen kann, beispielsweise in den Rechtsverhältnissen, dann wird man sehen, dass über den deutschen Rahmen hinweg, überall in Europa, eine solche Individualisierungstendenz im Recht ganz evident ist. Die Frage, wie das jetzt von den Individuen verarbeitet wird, ist ganz komplex, weil viele sich zum Beispiel auch zu traditionalen Formen entscheiden. Viele Frauen wollen Mütter werden oder sie wollen sozusagen auch Hausarbeit machen, obwohl sie möglicherweise eine Ausbildung hinter sich haben. Das ist eine bewusste Entscheidung. Dem äußeren Anschein nach ist das sozusagen dasselbe wie früher. Man sagt, das ist ja eine traditionale Lebensform. Nein, das ist eine entschiedene Lebensform, die damit auch mit Risiken verbunden ist für diese Individuen, die das ja gegen andere Alternativen entschieden haben und ausgewählt haben. Das heißt, man muss sehr genau hingucken. Es ist nicht einfach zu interpretieren, was jetzt individualisierte und nicht individualisierte Lebensformen sind. Völlig richtig ist, dass sich das in unterschiedlichen Milieus, in unterschiedlichen auch regionalen Zusammenhängen unterschiedlich darstellt. Ein Punkt ist mir dabei aber außerordentlich wichtig, weil er immer wieder missverstanden worden ist. Ich habe von vornherein gesagt, Individualisierung bedeutet nicht die Aufhebung von Ungleichheit, sondern die Radikalisierung von Ungleichheit. Weil nämlich Klassen oder Schichtform, also kollektive Form und damit auch Organisationsform, die auf Ungleichheiten antworten, an Bedeutung verlieren. Gerade deswegen kann radikalisiert werden. Sie werden in einem Abschnitt, einem Kapitel auch diese Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen finden, die damals noch ganz unwahrscheinlich war, das muss ich zugeben, die sich aber nun eigentlich zu einem dominanten Trend entwickelt haben. Und gerade hier dann wird ja deutlich, dass eine Individualisierung vorangetrieben wird, die Ungleichheiten verschärft und einem dramatischen Ausmaß. Ich würde deswegen auch so weit gehen zu sagen, wenn man das nicht nur auf deutscher Ebene anguckt, sondern internationale Ungleichheitsverhältnisse weiter im Blickfeld rückt, dass Klassenkategorie sozusagen eine sanfte Kategorie ist für das Ausmaß von Ungleichheit, mit denen wir heute konfrontiert sind, weil wir eben nicht nur Ungleichheit im nationalstaatlichen Rahmen in individualisierter Form sehen müssen, sondern gleichzeitig eben sehen müssen, wie die globalen Ungleichheiten über Mobilitäts- und Migrationsprozesse und viele andere in den nationalen Raum hineinwirken.
Bevor wir darüber noch im Einzelnen sprechen, würde ich gern noch auf einen Moment eingehen. Wiederum die Frage, ist es eigentlich nur eine Beschreibung von Realität oder gehen da auch normative, vielleicht auch durchaus positive Werturteile ein? Etwa wenn Sie in diesem sehr schönen Bildband Eigenes Leben, ich glaube aus dem Jahr 1995 oder 96, damals schreiben, die Individualisierung bringt eine Verlagerung der moralischen Autorität auf die Individuen, also diese Verlagerung, und damit auch eine wörtlich Demokratisierung von Moral mit sich. Da klingen ja normative Momente doch auch durch.
Ja, mir ging es immer darum, etwas zu erreichen, was vielleicht dann in diesem Sinne auch als Wertung dargestellt wird, obwohl es das nicht nur ist, nämlich einen Kulturpessimismus, der in Deutschland, aber auch in gewisser Weise in der ganzen europäischen Soziologie tief verankert ist. Die Vorstellung, nämlich, dass mit Moderne alles zerstört wird und dass letzten Endes Traditionen aufgelöst werden und nichts an die Stelle tritt. Das ist ein tiefer Pessimismus, der sich durch die Diskussion hindurchzieht. Ich meine, Max Weber hat das in ganz anderer Weise formuliert. Er hat darauf hingewiesen, dass wir in einem Rationalisierungsprozess befangen sind, der uns fesselt und der uns nicht mehr erlaubt, die Freiheit, die gleichzeitig zur Werthaltung wird, wirklich durchzusetzen. Mir kommt es darauf an, zu zeigen, dass in der zweiten Moderne hochambivalente Prozesse ablaufen. Auf der einen Seite werden Traditionen zerstört, abgeschnitten. Und wir sind auch mit dramatischen Risiken konfrontiert, auf die wir keine Antworten haben. Gleichzeitig geschieht aber in vielerlei Weise Interessantes und Neues, für das wir nicht die angemessenen Kategorien haben, das wir übersehen. Und das ist ein Beispiel. Ich glaube, bei den Jugendlichen lässt sich das sehr schön zeigen. Auf der einen Seite meiden sie Parteien, Gewerkschaften, also so Großorganisationen, die ihnen vorgeben, wie sie werten sollen und was sie tun sollen. Sie sind deswegen aber keineswegs sozusagen nur solche, die sich völlig gleichgültig gegenüber der Wirklichkeit, mit der sie konfrontiert sind, verhalten, sondern sie sind häufig sehr entschieden in ihren Werturteilen. Aber diese Entschiedenheit für Werturteile entspricht ihrem Interesse, selbst etwas zu erleben, also sozusagen aus dem, was sie für andere tun, auch selbst Interesse zu ziehen. Das ist eine andere Logik, auch eine andere Art Moral, eine Art experimenteller Moral, in der Dasein für andere und eigenes Leben, eigenes Interesse irgendwie miteinander verbunden werden. Darauf aufmerksam zu machen, ist meines Erachtens wichtig, weil die Menschen eben zu sehr auf die Entleerung von Institutionen achten und nicht sehen, was sich sozusagen gleichzeitig in vielen Bereichen der Gesellschaft an neuen Bestrebungen herausbildet.
Wir hören wieder etwas Musik. Als zweites haben Sie mitgebracht Mozart, Konzert für Klavier und Orchester Nummer 21. Thank you. Im Doppelkopf auf HR2 Kultur ist heute zu Gast der Soziologe Ulrich Beck, dessen Buch Risikogesellschaft vor 25 Jahren erschienen ist. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Beck, Sie haben die Thesen aus Risikogesellschaft immer wieder neu konkretisiert, neu präzisiert und in Ihrem neuen Zukamp-Büchlein über Nachrichten aus der Weltinnenpolitik mit Aufsätzen aus den letzten 2 Jahren haben Sie versucht, diese Risikogesellschaft zu beziehen auf die heutigen Bedingungen der Globalisierung. Wo liegt denn jetzt eigentlich der Unterschied, wenn Sie das Wort Weltinnenpolitik gebrauchen, zu dem Gebrauch, den etwa Karl Friedrich von Weizsäcker, Jürgen Habermas, die das Wort als Erste aufgebracht haben, verwenden?
Weltinnenpolitik ist geprägt durch Weizsäcker und Habermas, ist wesentlich eine philosophische, eine normative Idee. Wir gehen davon aus, dass man eigentlich ähnlich wie auf der nationalstaatlichen Ebene, jetzt auf der globalen Ebene Institutionen schaffen müssen, Rechtsformen finden müssen, die genau die Entsprechung haben, Öffentlichkeit herzustellen, Rechtsverhältnisse im internationalen Raum herzustellen. Das ist evident, dass das nicht wirklich geschieht. Das zeigt sich beispielsweise am G20-Prozess, wo die Regierungen der Welt ja darum ringen, überhaupt zu Entscheidungen zu kommen. Ganz davon abgesehen, dass sie schon Institutionen haben wollen oder nur konzipieren, die diese Entscheidungen dann auch durchsetzen. Davon abgelöst können wir allerdings beobachten, wie die Unterscheidung zwischen innen und außen, zwischen sozusagen Politik, die wir im nationalen Container machen, und diejenigen, die irgendwie außerhalb stattfindet, an Bedeutung verliert. In allen großen Auseinandersetzungen zeigt sich, dass vielfältige Akteure, die nicht nur im nationalen Kontext beheimatet sind, in fast allen Fragen das Wort ergreifen und auch Mitsprachemöglichkeit und Entscheidungsmöglichkeiten haben. Sei es, dass es darum geht, dass Opel in seinen vielfältigen Filialen und damit in den Problemen, die es für deutsche Arbeitnehmer und Gewerkschaften aufwirft, Entscheidungen in Chicago trifft oder wiederum die verschiedenen Filialen gegeneinander ausspielt. Oder sei es, dass sozusagen die Flugasche den Flugverkehr lahmlegt und bei der Gelegenheit deutlich macht, dass wir überhaupt gar kein angemessenes Regulationsinstrument auf europäischer Ebene verfügen, das überhaupt Antworten auf solche Fragen geben kann. Überall wird sichtbar, dass plötzlich Akteure oder Verhältnisse eintreten, die uns nicht erlauben, aus dem nationalen Raum allein entsprechende Antworten zu finden. Wir haben sozusagen ein nationalstaatlich programmiertes Institutionensystem, in dem auch vor allen Dingen Demokratie und damit Wahlperioden organisiert werden. Und quer dazu liegen die Probleme und Akteure, die sich in diesem System gar nicht hinreichend zu Wort melden können und auch von diesem System wiederum gar nicht angemessen regiert werden können.
Die Beschreibung hat ja etwas Chaotisches an sich. Eine Chaotisierung ist diese Globalisierung auch. Man wartet förmlich auf Regulierungen. Zum Teil gibt es Institutionen wie die UNO, die von innen her ausgehöhlt werden, die ihres Inhalts entleert werden. Dann werden neue Institutionen geschaffen. Man weiß noch nicht recht, welche Bedeutung die haben soll und so weiter. Unterm Strich aber doch deutlich ein Mangel an Regulierung. Heißt das, die Globalisierung ist gescheitert?
Nein, die Globalisierung läuft ja gerade und macht gerade sozusagen auf dieses Problem aufmerksam. Sie muss verstanden werden als eine große Transformation, die sich sozusagen auch zunächst mal unabhängig davon, ob wir Antworten finden oder vielleicht sogar radikaler, wenn wir keine Antworten finden, durchsetzt. Man muss sie vielleicht vergleichen mit dem, was wir im Übergang vom 15. ins 16. Jahrhundert erlebt haben, wo ja die Moderne eigentlich anfing, die Neuzeit, wie wir bei uns in Europa sagen, in dem Sinne, dass eine Ordnung zusammenbrach, damals noch eine Ordnung, die sehr stark auf Religion aufbaute und die damit eine Gewissheitsquelle hatte, und die brach weg und gleichzeitig entstanden jetzt die Institutionen, die damals ganz unwahrscheinlich waren, dass sie überhaupt erfolgreich sein würden, nämlich Nationalstaat, dann schließlich Demokratie, Klassenstrukturen, Klassenkonflikte, Industrialisierung, der nationalstaatlich gebändigte Kapitalismus, all das. Und das ist so damals völlig unwahrscheinlich, heute so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass diese ganze Konstellation nochmal in Bewegung gerät. Das ist nach meiner Deutung der Fall. Und deswegen ist es so wichtig, eine solche Situationsdeutung auch zu verstehen. Und dann ist die Möglichkeit allerdings gegeben, nicht nur jetzt sozusagen im großen Rahmen von Weltinnenpolitik nach Antworten zu suchen, sondern das tut sich in vielen Bereichen auf. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Städte, Großstädte, Orte sind, wo weltinnenpolitische Räume entstehen, die auch entsprechend genutzt werden können, indem man vieles zusammen mit verschiedenen Städten macht.
Um nochmal auf die Risikogesellschaft zurückzukehren, in Zeiten der Globalisierung, Sie sprechen von Kosmopolitismus, fordern Sie das Ende des Nationalstaatsprinzips, denn dieses legitimiere globale Ungleichheit. Warum?
Ja, wenn man sich fragt, wie wird eigentlich Ungleichheit, globale Ungleichheit legitimiert? Im nationalen Rahmen durch das Leistungsprinzip. Es ist ja nicht so, dass wir keine Ungleichheit haben. Im Gegenteil, wir haben Ungleichheit, aber wir sagen, Ungleichheit ist dann und nur dann gerecht, wenn sie sich nach dem Leistungsprinzip richtet. Das heißt zum Beispiel, für gleiche Leistung kriegt man gleichen Lohn. Wenn das bei Frauen nicht der Fall ist, dann können sie klagen und sich möglicherweise durchsetzen, ob das dann geschieht oder nicht, ist das andere. Wie aber rechtfertigen wir globale Ungleichheiten? Warum ist die Dramatik, mit der sozusagen tagtäglich Kinder überall auf der Welt sterben, nicht im Blickpunkt sozusagen dessen, was wir politisch für wichtig halten? Und da taucht die Einsicht auf, die ich für ganz wichtig halte, dass das Nationalstaatsprinzip, also in dem Sinne, dass Nationalstaaten Grenzen errichten, nationale, rechtliche, aber auch Loyalitätsgrenzen, kulturelle Grenzen des Selbstverständnisses und der Abgrenzung, dass diese Grenzen uns dazu bringen, institutionalisiert nach innen zu schauen und nicht nach außen. Wir haben sozusagen einfach nationalstaatliche Grenzen schaffen Relevanzräume im Inneren von Gesellschaft und blenden die Ungleichheiten jenseits der nationalstaatlichen Zäune aus. Auf diese Art und Weise, alleine dadurch, dass sie ausgeblendet werden und dass sie sozusagen kein politisches Stimmrecht in den Verhältnissen haben, in denen ja viele Entscheidungen für sie getroffen werden, werden solche globalen Verhältnisse legitimiert, in Anführungszeichen. Das ist eine sehr wackelige Legitimation, denn in dem Maße, in dem wir Gleichheit in die Welt hineintragen, indem wir sagen, alle Menschen sind gleich, vor allen Dingen auch Menschenrechte und Ähnliches müssen überall gelten, fordern wir natürlich die Menschen dazu auf, auch die Ungleichheit, unter der sie leben und die sie erleiden, zum Thema zu machen in diesem Gleichheitshorizont. Und deswegen beginnt auch diese Legitimationsbasis zu erodieren. Und ich glaube, dass das eine der großen Konfliktquellen sind, mit denen wir konfrontiert sind.
Man könnte vielleicht sagen, die Globalisierung der Aufklärung stößt auf die Realschwierigkeiten der Globalisierung.
Das ist eine schöne Formel. Gerade in Deutschland haben wir eine Tradition in der Aufklärung, die Globalisierung oder auch Kosmopolitismus ja sehr früh zum Thema gemacht hat. Und eine meiner Fragen, auf die ich bis heute eigentlich keine Antwort habe, ist, warum ein Goethe, ein Heinrich Heine, ein Schiller, ein Fichte, ein Hegel, ein Kant, die alle über Kosmopolitismus nachgedacht haben und damit eine Schatzkiste für die deutsche Auseinandersetzung auch mit Globalisierung früh geschaffen haben, warum das heute so wenig genutzt wird, warum das aus den öffentlichen Diskussionen fast vollständig verschwunden ist, warum wir uns nicht in dieser Situation mit den Argumenten der vielbeschworenen Klassiker neu an die hereinbrechenden Wirklichkeiten machen können.
Nun, den Klimawandel, den sehen Sie ja auch ein Stück weit anders, als Sie damals über Fragen des Smogs gesprochen haben. Smogs haben Sie damals gesagt, das ist ja demokratisch im Gegensatz zur hierarchischen Not. Zum Klimawandel, da sagen Sie, er ist beides, sowohl hierarchisch als auch demokratisch.
Ja, das ist der Lernschritt, den ich in den 25 Jahren gemacht habe. Am Klimawandel ist das evident, denn man kann in der Tat ja sehen, wie gerade die Ungleichheiten sozusagen explodieren unter den Bedingungen des Klimawandels. Es ist ja jedermann inzwischen fast nachvollziehbar geworden, dass die ärmsten und schwächsten Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, am härtesten davon betroffen sind. Also hier kommt es in der Tat zu einer Dynamik, in der man nicht mehr sagen kann, dass Risiken automatisch Gleichheit erzeugen. Aber eben gleichzeitig auch das Bestreben, dass wir alle in einer Weise herausgefordert sind, die doch wiederum auch so etwas wie ein Suchen nach Lösungen im transnationalen Raum erzwingen. Und zwar nicht, zugespitzt gesagt, weil man jetzt altruistisch geworden ist und an den anderen denkt, sondern weil der Egoismus und die eigenen nationalen Interessen neu definiert werden müssen über die Kooperation mit anderen, weil sie isoliert gar nicht mehr verwirklicht werden können. Ich glaube, dass das diese Einsicht ist, um die ich ringe, auch in meinen Büchern, die ich versuche zu vermitteln. Es geht beispielsweise auch in Europa oder auch jetzt im Klimawandel nicht darum, dass wir Souveränität aufgeben, sondern es geht darum, dass wir Souveränität zurückgewinnen, angesichts sozusagen von Interdependenzen und angesichts von Problemen, denen wir national völlig hilflos ausgeliefert sind.
Unser Doppelkopfgespräch geht zu Ende, heute mit dem Soziologen Ulrich Beck. Gastgeber war Konrad Ley. Wir hören zum Abschluss noch etwas Musik. Was haben Sie sich gewünscht, Herr Beck?
Ich habe mir Beethoven gewünscht, in einem faszinierenden Stück, das durch seine Langsamkeit geradezu provokativ wirkt. Und ich finde, das passt ganz gut an den Schluss dieses Gespräches.
Ein Streichquartett Nummer 16, F-Dur.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.